diesen wunderbaren Lobpreis, gerade dieses letzte Lied, wenn ich dran denke, was wir da gesungen haben. Weiß nicht, ob wir das überhaupt fassen können. Ob unsere Herzen das auf dieser Welt jemals fassen können. Diese endlose, überwältigende, gewagte, Gott hat es gewagt, uns so zu lieben, dass er sein Liebstes gegeben hat. Ich denke, da brauchen wir nicht nur ein ganzes Leben, wir brauchen eine ganze Ewigkeit, um in diese Dimension hineinzudringen und uns das ja, vor Augen zu führen, das zu erfassen, darin zu leben. Und ja, aber einen kleinen Vorgeschmack können wir hier schon bekommen. Und das ist wunderbar. Weil jeder Tropfen Liebe, der von Gott in unser Herz fließt, bewirkt etwas, heilt uns, setzt uns frei, macht etwas Schönes mit uns, verändert uns in sein Bild. Und manchmal sind es vielleicht nur Tropfen. Aber was für eine Medizin, was für kostbare Tropfen der Gnade Gottes. Ja, wir hatten einen wunderschönen Tag gestern und ich dachte so im Nachdenken nochmal, das Besondere, eins der besonderen Dinge an so einem Tag ist, dass wir einfach mal Zeit haben. Das ist anders, wie wenn man jetzt hier in Gottesdienst kommt und dann nach anderthalb oder wie viele Stunden ist dann vorbei und dann geht man wieder seine Wege. Das ist gut, auch in Regelmäßigkeit das zu machen. Aber es ist sehr gut, immer mal wieder so eine besondere Zeit sich zu nehmen, mal rauszugehen aus dem Alltag, aus den Abläufen des normalen Lebens, der Dringlichkeiten, des Gefordertseins, der Ansprüche, was noch alles auf einen wartet und was man tun soll. Einfach mal Zeit in Gottes Gegenwart, intensiv auf sein Wort hören, im Lobpreis sein, aber dann, wie wir es gestern auch erlebt haben, auch in diesen verschiedenen Begegnungsformen, auch in dieser Art, wie unser Herz was ergreifen kann. Auch das ist ja sehr unterschiedlich und dazu braucht auch unser Herz immer wieder Zeit. Das kann man nicht so im Schnelldurchgang, das geht nicht im Akkord, das geht nicht auf Knopfdruck, sondern manchmal brauchen wir Muße, sich einlassen, ja, sich dem hinhalten, dass überhaupt etwas von dieser tieferen Liebe Gottes ins Herz kommen kann. Dass manchmal müssen auch zuerst mal Barrieren wieder auf die Seite gesetzt werden oder manchmal muss Hartes zuerst wieder weich werden, dass wir empfänglich sind. Manchmal brauchen wir so den Strom des Heiligen Geistes, damit wir ja, diesen Raum der Gnade Gottes überhaupt im Herzen erfassen können. Und das fand ich gestern sehr beeindruckend, auch als wir die Zeugnisrunde dann hatten, was die Einzelnen erlebt haben. Es ist einfach so bewegend, wenn Gott selber kommt, wenn er mit seiner Liebe uns an den wunden Stellen berührt und auf einmal kommt Befreiung, auf einmal kommt Trost. Einer hat gesagt, Trost, seit 10 Jahren ist er auf dem Wort des Trostes und hat gestern Trost empfangen in dieser Art. Jemand hat gesagt, so einen Frieden, so eine Geborgenheit habe ich noch gar nie erlebt in meinem Leben. So ein übernatürlicher Frieden, der hier war, das kann man auch nicht machen, das ist einfach durch den Geist Gottes. Wenn wir unsere Herzen öffnen, dann geschieht das. Und herzliche Einladung für die nächsten Vaterherztage. Es gibt ja im Mai und im September wieder solche Tage, wo es eine Auszeit ist, wo ein Samstag von 11:30 bis 16:30 möglich ist, sich dem hinzuhalten. Ja, und zu sagen, ich brauche es und es ist gut und ich nehme mir eine Zeit. Manchmal müssen wir Prioritäten setzen. Die Welt ist so hektisch, die Welt ist so fordernd, die Termine sind so hart, oft so an der Kante. Und das, was uns alles umtreibt, das kann uns absorbieren und wir sind gar nicht mehr bei uns selber. Dann verlieren wir uns irgendwie in dem Geschehen dieser Welt. Und dann immer wieder zurückzukommen und zu sagen, ich will so einen Ort und wir wollen so eine Zeit. Wisst ihr, das, was da passiert, ist oft fruchtbarer und zentraler und wichtiger als tausend Dinge, die wir sonst machen. Weil da kommt Gottes Geist und nimmt uns mit hinein und spricht zu uns und gibt uns Weisung und heilt uns und ja, tut einfach wunderbare Werke in unseren Herzen und darüber hinaus. Ich will mich jetzt heute nicht nochmals vorstellen. Manfred aus ursprünglich Schwabenland, jetzt in Hannover. Ich habe das gestern sehr ausführlich getan. Ich habe das auch im Dezember, als ich hier war, getan. Also jetzt geht es einfach zum Wort Gottes. Und ich lade euch ein, mit mir einen Text anzuschauen. Und zwar einen Brief. Ein Brief, den Jesus an eine bestimmte Gemeinde schreibt. Auch das ist ja schon für sich ein bemerkenswerter Vorgang. Jesus, der erhöhte Herr, schreibt Briefe. Klar, er benutzt Menschen dazu. Damals war es Johannes, der diesen Brief sozusagen diktiert bekommen hat. Aber dieser und es gibt noch 6 andere Briefe, die Jesus den Gemeinden damals geschrieben hat. Das ist ein Brief und ich spreche heute jetzt über den Brief an die Gemeinde. Damals war es die Gemeinde Ephesus, heute spreche ich mit dem Brief an die Gemeinde zu Bremen. Stell dir jetzt vor, Jesus schreibt der Ekklesia Bremen. Sehr direkt, persönlich, sehr liebevoll, sehr weitherzig. Aber auch er sieht ja alles. Er hat ja das große Bild. Wir sehen oft nur sehr begrenzt. Unser Erkenntnis ist sehr Stückwerk. Und darum ist es gut, auf Jesus zu hören. Wir sind in Offenbarung Kapitel 2. Und ich lese ab Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Bemühungen. Ich kenne dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Du hast Schweres getragen oder ertragen und hast standhaftes Ausharren bewiesen. Und nur meines Namens willen hast du gearbeitet und bei allem bist du nicht müde geworden. Das ist die Einleitung dieses Briefes an die Gemeinde zu Ephesus, sprich Bremen. Da ist zunächst mal ganz viel Lob, Anerkennung, ganz viel Gutes. Das war eine aktive Gemeinde. Das war eine Gemeinde, die konnte Werke vorzeigen, was sie alles taten, vielleicht auch Sozialwerke und Nächstenliebewerke. Die waren bemüht, die haben sich angestrengt. Ja, und sie haben auch standhaft ausgehalten, da wo es Schwierigkeiten gab. Krisen, Widerstände. Jede Gemeinde, damals und heute, erlebt das. Von Menschen, aber auch von feindlichen Mächten. Der Teufel hat natürlich was dagegen, dass wir Gemeinde Jesu bauen und ihn verherrlichen. Das heißt, wir müssen immer mit Widerstand und Gegenkräften rechnen. Und das war zum Beispiel, indem sich Böse hier auch eingeschlichen haben und wollten die Leute dann auf ihre Seite ziehen. Und da gab es aber, ich sag mal, gute Disziplin. Gell? Sie haben dafür gesorgt, dass diese Leute sich nicht halten können. Und dann gibt es noch so etwas, da haben sich falsche Apostel eingeschlichen. Also die kamen da rein und behaupteten, wir sind die Großen, gell? Und wir haben alle Erkenntnis und wir zeigen jetzt, sag ich mal, wo es lang geht. Aber in der Gemeinde hatten sie keine Chance. Die wurden entlarvt, die wurden durch Geisterunterscheidung entdeckt und entfernt. Sie wurden als Lügner erkannt. Ja, du hast viel gearbeitet. Und erstaunlich, du bist nicht müde geworden dabei. Auch das muss man zuerst mal hinbringen. Bei vieler Arbeit, heute ächzen so viele Menschen unter Erschöpfung. Wir sprechen vom Burnout, was nichts anderes ist als eine Erschöpfungsdepression. Also man ist überfordert, man ist zu viel mit den Aufgaben und den Ansprüchen des Lebens beschäftigt und schafft es nicht mehr. Eine Gemeinde, die sich sehen lassen kann. Eine Gemeinde, die auf eine gute Geschichte zurückschauen kann. Ich denke, ihr könnt das auch in vielerlei Hinsicht. Eine Gemeinde, die damals von Apostel Paulus, vielleicht 30 Jahre zuvor, gegründet wurde. Und in Ephesus war er sehr lange und hat sehr viel Grund gelegt. Also zunächst mal eine Gemeinde mit ganz viel Lob und Anerkennung von Jesus. Und jetzt kommt so ein kleines Sätzchen, das uns ein bisschen beschäftigen wird und das uns ja vielleicht zunächst mal verwundert, beziehungsweise wir uns fragen müssen, ja, was meint denn da Jesus? Dieses Sätzchen beginnt mit dem Wort aber. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es gibt nur einen Tadel sozusagen. Es gibt nur eine Anmerkung an diese Gemeinde. Und die betrifft die erste Liebe. Man könnte jetzt denken, ja, jetzt hat er 9 Dinge aufgezählt, die gut sind, gell, und eines, das ist schlecht, das muss man noch verbessern. Ah ja, ist ja ein guter Schnitt, gell, also damit können wir doch leben. Ja, so ganz einfach ist das nicht, weil der nächste Vers sagt uns, dass dieses eine, was ein Problem geworden ist in dieser Gemeinde, doch, wenn es nicht gelöst wird, sehr weitreichende Auswirkungen haben wird. Nämlich, Jesus sagt hier in Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist, kehre um, tue die ersten Werke, also komme zurück zur ersten Liebe, zu den ersten Werken. Sonst, also wenn du auf diesen Ruf jetzt nicht hörst, komme ich rasch über dich, werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Also dieses Bild, den Leuchter wegstoßen, der Leuchter war ein Bild für die Gemeinden mit Ausstrahlungskraft. Ja? Leuchten heißt, da ist der Heilige Geist, da ist Licht, da ist Ausstrahlung. Wenn der Leuchter weggestoßen wird, dann geht's Licht aus. Gell? Also sprich, dann geht in der Gemeinde das Licht aus. Dann mag man noch ein menschlicher Verein sein, gell, mit gewissen Interessen und sozialen Kontakten. Aber dann ist nicht mehr das Eigentliche der Gemeinde, nämlich ein Offenbarungsort der Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes da. Also wir sehen an diesem Aufruf, der zwar nur eine einzige Sache betrifft, ist schon was dran, was wir tiefer bedenken sollten. Und dem möchte ich jetzt mal nachspüren und uns versuchen, hier ein Bild vor Augen zu halten. Nämlich, warum ist das so gravierend für diese Gemeinde gewesen, in Jesu Augen, die nach außen so toll dastand, dass sie die erste Liebe verlassen hat? Und natürlich kommt da die Frage in uns, ja, was ist denn die erste Liebe? Und die zweite Frage, die sich gleich anschließt, heißt, ja, wie kommt man denn zurück zur ersten Liebe? Also, die erste Frage. Was ist denn die erste Liebe? Ein ganz einfaches Bild hat mir zunächst mal geholfen, da etwas tiefer reinzugehen und dann auch Bibelstellen entsprechend zu verstehen. Folgendes Bild. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist die erste Liebe für dieses Kind die Liebe von hoffentlich Mama und Papa. Die erste Liebe für ein Kind ist nicht die Liebe, die es selber jetzt schon weitergibt. Das ist bei einem Kleinkind, das kann vielleicht schon lächeln, kann irgendwelche Anzeichen, aber mit der aktiven Liebe und Fürsorge, da ist ein Kind auf Empfang eingetunt sozusagen von Gott. Am Anfang des Lebens geht es nur darum, in das Kind Liebe, Fürsorge, Annahme, Zärtlichkeit zu investieren. So hat der Schöpfer das angeordnet. Und die meisten Eltern haben das auch intuitiv in sich. Leider, und das ist die Kehrgeschichte, dieser Seite natürlich gibt es so viele Kinder, die mit Ablehnung, mit weggegeben werden, mit Verwahrlosung, mit nicht gesehen, nicht versorgt werden, aufwachsen. Und natürlich macht das ganz viel. Als damals in Rumänien diese Wende war, 89, und man diese Bilder von den Kinderheimen gesehen hat nach Ceausescu, vielleicht erinnern sich manche noch daran, dann hat man immer auch die Friedhöfe hinter den Kinderheimen gesehen. Und viele dieser Kinder sind nicht aus Mangel an Versorgung gestorben, sie sind aus Mangel an Liebe und Zuwendung. Schlichtweg emotional verhungert und gestorben. Das hat uns damals so bewegt, wir hatten schon zwei Kinder aus Peru adoptiert, dass wir nochmal eine Reise auf uns genommen haben und in Rumänien ein Kind aus einem Heim adoptiert haben, unser Manuel, der inzwischen 34 ist. Da haben wir etwas leibhaftig gesehen an Not. Und wir wissen das heute aus der Psychologie und Pädagogik. Ein Kind braucht nicht nur äußerlich etwas, es braucht zuerst diese Annahme, dieses Ja über dem eigenen Leben. Also die Liebe am Anfang unseres Lebens für ein Kind ist nicht die Liebe, die es gibt, sondern die Liebe, die es empfängt. Und in der Regel ist es eben nicht so, dass eine Mutter, wenn sie geboren hat, sagt, so, jetzt hast du mir 9 Monate meines Lebens schwer gemacht und mir war so oft schlecht und ich habe so viel gelitten wegen dir, jetzt gib mir mal alles zurück, gell? Jetzt bist du dran, um für mich zu sorgen. Ja, Gott sei Dank ist das meistens nicht der Fall. Die erste Liebe ist die Liebe, die wir empfangen. Und wir brauchen sie so dringend, nicht nur als Kinder, wir brauchen sie auch später. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 10, da bringt es derselbe Johannes so auf den Punkt. Darin besteht die Liebe, Doppelpunkt, jetzt haben wir eine kleine Definition, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also, was ist Liebe? Zuerst sagt er, was Liebe nicht ist, nämlich nicht, dass wir meinen, oh, wir sind so groß, wir können es und ich kann lieben und ich kann alles tun. Kein Mensch kann das von sich aus. Und Gott so zu lieben, wie es ihm gebührt, können wir sowieso nicht. Also Gott sagt hier durch Johannes, die Liebe, die wahre Liebe ist, dass er uns geliebt hat und aus lauter Liebe seinen Sohn gesandt hat und seinen Sohn für uns dahingegeben hat, um uns zu beweisen, wir haben es gesungen, du kämpfst für uns, gell? Ich war nicht würdig, aber du hast dich hingegeben für mich, das ist unbegreiflich, das ist endlos, das ist gewagt, das können wir gar nicht fassen, dass wir in dieser Liebe von Jesus geliebt sind, das ist wahre Liebe. Alles andere ist ein kleinen Beigeschmack, ist eine kleine Nachahmung dessen, aber der Kern, die Substanz der Liebe, Agape-Liebe nennen wir sie, die wahre, hingebungsvolle Liebe, die hat nur Gott selber. Darum sagt er in Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns zuerst geliebt hat, das ist der Schlüsselbegriff. Er hat uns zuerst geliebt. Was ist die erste Liebe? Nicht meine und nicht deine. Es ist seine Liebe. Die erste Liebe ist die Liebe, die wir empfangen. Die erste Liebe, die ist von Gott. Die erste Liebe kannst du nicht machen, aus dir produzieren. Die erste Liebe ist die, für die wir geschaffen sind, dass wir in diesem Raum der Liebe uns entfalten, so wie kleine Kinder, so jetzt übertragen auf das geistliche Leben. Und es ist genauso jetzt im Geiste, nämlich wenn wir zu Jesus kommen und wenn wir ihn aufnehmen, werden wir wiedergeboren, nennen wir das. Wir werden zu einer neuen Schöpfung, wir werden geistlich gesehen Babys und dann wachsen wir heran. Und was ist die erste Liebe, die wir als geistliche Babys brauchen? Es ist die Liebe des Vaters. Es ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe, die wir empfangen. Und wie schön, wenn wir dann auch so Art geistliche Väter und Mütter haben, gell, die auch ein Stück das menschlich noch repräsentieren, dass andere Menschen etwas von dem verkörpern und zeigen auch den Neubekehrten und denen, die heranwachsen, gell, du bist geliebt. Und jetzt gehen wir miteinander einen Weg und das Ja Gottes steht über dir. Das brauchen Kinder und Erwachsene. Wir brauchen das alle in irgendeiner Form. Dann gibt es noch ein schönes Bild für diese Wahrheit. Wir sagen umgangssprachlich, der Mond scheint. Das stimmt eigentlich nicht. Wir wissen, was damit gemeint ist, gell? Ja, der Mond reflektiert. Der Mond hat kein eigenes Licht. Und trotzdem kann der sehr schön hell erstrahlen. Wir waren mal ein Jahr in Afrika, da am Äquator gewohnt. Da konnte man nachts mit hellem Mond fast wirklich Zeitung lesen, gell? Also das ist schon gewaltig, was da an Licht reflektiert. Aber das ist niemals das eigene Licht. Der Mond für sich ist dunkel und kalt. Nur wenn er angestrahlt wird, reflektiert er wunderbares Sonnenlicht. Man kann also dem Mond jetzt nicht sagen, ja, jetzt Mond, jetzt stell dich nicht so an, jetzt leucht doch mal ein bisschen heller. Treib mal deine Turbinen da an oder deine Akkus, was du da hast, mach's mal ein bisschen kräftiger. Eine Chance. Er kann aktiv dazu nichts beitragen. Das Einzige, was der Mond machen kann, er kann sich mit seiner ganzen Breitseite der Sonne hinhalten, sagen, hier bin ich, Sonne, strahle mich an, dass ich zurückstrahlen kann und den Menschen nachts gut leuchten kann. Das ist die gute und vielleicht ernüchternde Botschaft jetzt. Du und ich, wir sind nicht Sonne. Nein, du bist ein Mond und ich bin auch ein Mond. Wir sind Monde. Ja, hallo Mond. Ja, wir sind alle miteinander Monde. Wir brauchen es alle, angestrahlt zu werden. Also manchmal denken wir, dann verliebt man sich frisch, dann steht man vor dem Traualtar und dann denkt man so, jetzt habe ich die Sonne geheiratet. Sie wird mir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Er ist die Erfüllung meiner sehnlichsten Träume. Er wird mich auf Händen tragen. Ja, all diese Sehnsüchte und Ideale, die sind ja auch irgendwo in uns drin, weil wir spüren, wir sind auf ewige Liebe angelegt. Nur manchmal verwechseln wir das Objekt, gell, und denken, der Ehepartner macht das jetzt alles, gell, und der sorgt dafür. Ja, und irgendwann kommt es zur jähen Erkenntnis. Oh. Ja, sagen wir mal, Sonnenfinsternis. Der Mond ist ja noch da, gell? Der Mond ist noch da. Aber die Sonne ist schon sehr verdunkelt durch den anderen. Und das ist immer, wenn wir den anderen projizieren in ein falsches Bild. Und in vielen Ehegesprächen, die ich schon hatte und auch in meiner eigenen Ehe, jetzt ja schon die zweite, aber gerade auch in unserer ersten, da haben wir das intensiv durcherlebt und auch gemerkt, ja, ein Stück, wir waren halt auch jung und naiv und voller Leidenschaft und Sehnsucht und dachten, das wird dann alles schon, gell? Wir waren extrem unterschiedlich von unseren Hintergründen und Prägungen und Charaktereigenschaften, aber die Liebe deckt ja alles zu, gell? Und wir sind ja hier. Und dann haben wir schon sehr viele Kämpfe, sehr viele Enttäuschungen erlebt und sehr viel Rückzug und sehr viel, ja, Vorwurf oder. Und dann, als wir beide so in diese Spur der Liebe Gottes und der Vaterliebe so hineingefunden haben und dann diese Zusammenhänge, die ich jetzt kurz geschildert habe, so immer mehr entdeckt haben, da ist wie so ein Druck von uns abgefallen. Der andere muss gar nicht meine Sonne sein. Die Sonne, die gibt's schon, gell? Der Platz der Sonne ist schon besetzt. Es gibt nur eine Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist Jesus selber, der strahlt und strahlt und strahlt, gell? Und wenn wir ihm uns aussetzen, dann fängt etwas an. Und das Schöne ist auch, ich muss auch nicht selber Sonne sein für meinen Partner. Ich war immer unter so einem Druck von, ich muss perfekt sein, ich muss alles richtig machen, ich muss alle Wünsche erfüllen, ich muss sie glücklich machen. Boah, was ist das für ein Stress? Ich kann niemand glücklich machen im Sinne, alle diese tiefsten Dinge erfüllen. Dafür sind wir gar nicht geschaffen. Das ist nicht unsere Bestimmung. Das ist auch nicht die Bestimmung einer Ehe, dass wir uns jetzt vollständig glücklich machen. Ja, tut mir leid, ihr jungen Menschen, aber vielleicht hilft es euch ja auch mit der Zeit. Es sind gerade so ein paar Verliebte hier im Raum, das ist sehr schön. Das ist schön, aber was darin steckt, ist ja, mach nie deinen Partner zur Quelle Nummer eins deiner Liebesbedürftigkeit. Das wird immer schief gehen. Immer. Früher oder später. Immer. Es gibt nur eine Quelle. Das ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und wenn wir an ihm sind und wenn wir uns von ihm anstrahlen lassen, ja, du bist Mond und dein Partner ist auch Mond. Weißt du, und zwei Monde für sich, also zwei Monde, die kalt und dunkel sind, wenn die zusammenkommen, macht es das ja nicht besser. Gell? Also im Gegenteil, da wird es ja noch dunkler. Und es wird ja noch kälter. wenn nur zwei unbeschienene Monde sich treffen und denken, ja, wir sind jetzt auch zusammen. Also das ist keine Lösung. Im Gegenteil. Darum enden viele Ehen so katastrophal. Weil man sich völlig überfordert und sich nicht bewusst ist, wer wirklich die Sonne ist. Ja. Übrigens, der Pastor ist auch nicht die Sonne. Habt ihr das auch gewusst? Und die Pastorin? Nein, nein, sind auch Monde. Schön, wenn sie beschienene Monde sind, gell? Und etwas weiter reflektieren. Aber wie oft gibt es auch hier falsche Projektionen auf Leiter, auf Pastoren? Sie müssen jetzt alles erfüllen und mir meine Wünsche und mich sehen und für mich da sein und übermäßig sich engagieren. Ja, es ist schön, was alles möglich ist und dass wir einander auch dienen können, aber wir dürfen uns nicht überhöhen und falsche Erwartungen an den anderen haben. Das wird uns frustrieren und dann werden wir uns zurückziehen, wir werden verletzt sein, wir werden vielleicht die nächste Gemeinde aufsuchen und denken, ah ja, der Pastor, der hat mich gerade gesehen, der hat mich schön begrüßt und der mag mich jetzt, gell? Und dann geht dasselbe Spiel von vorne los, gell? Und bis dann eine Enttäuschung wieder kommt. Und also ich brauche das jetzt nicht zu tief auszuführen, wir alle sind Monde. Und das ist für mich frohe Botschaft, weil ich muss mich nicht überfordern und ich muss dich nicht überfordern. Und wie schön, wenn wir versöhnt sind mit unserem Mondsein. Und wenn du versöhnt sein kannst mit dem Mondsein deines Partners oder deiner Kinder oder deiner Eltern oder deiner Hauskreisleiter oder deines Chefs, gell, der ist ja auch keine Sonne, oder versöhnt. Wir alle sind auf Liebe angewiesen. Und darum ist das so eine Einladung. Ich komme jetzt zurück zu diesem Text. Die erste Liebe. Ja, was war denn das Problem dieser Menschen da in Ephesus? Das Problem war nicht, dass Jesus sagt, also 90% seid ihr schon richtig gut. Jetzt legt einfach noch 10% drauf, krempelt die Ärmel noch ein bisschen höher, ein paar Schweißtropfen sind noch drin und dann klappt es. Das ist nicht die Botschaft. Gar nicht. Nein, die Botschaft ist das Gegenteil. Sie waren zu aktiv. Zu sehr im Leisten, zu sehr wir machen, wir tun, wir lösen alle Probleme. Wir. Ja, Sonne gespielt, gell? Auch versucht, alles richtig zu machen. Nicht mehr Mond oder umgekehrt, nicht mehr Kind. Gell? Wir bleiben ja Kindschaft, das habe ich letztes Mal in der Predigt im Dezember uns erklärt, gell? Diese Kindschaftsebene. Gott ist ewig Vater, wir sind ewig Kinder. Da kannst du nicht drüber hinauswachsen. Was heißt das aber, wenn wir ewig Kind sind, auch als Erwachsene, auch als gereifte Menschen, bleiben wir in der Kindschaftsbeziehung zu Jesus und zum Vater. Das heißt, wir sind immer das ganze Leben angewiesen auf Empfang. Und nur wenn unser Dienst und unsere Aktivität aus dem Empfangen kommt, ist er gesund. Nur wenn das ein Kreislauf der Liebe ist, der im Empfangen und Geben seine Balance findet, dann ist es auch in Gottes Augen etwas Freisetzendes, Schönes, etwas, was ihn verherrlicht. Darum haben wir gestern sehr viel gesprochen über Zuspruch und Anspruch. Zuerst kommt der Zuspruch und aus dem Zuspruch, wenn der in uns ist, wenn wir sehr viel Ja und Liebe und Annahme und Fürsorge und Barmherzigkeit im Herzen erleben, dann können wir das weitergeben, ja, und dann dient das auch den anderen und dann können wir das ausstrahlen für andere. Dieser Ruf, der hier nach Ephesus schallt, und vielleicht hörst du ihn auch, ist ein Ruf zurück zur ersten Liebe. Ist ein Ruf, dich zuerst lieben zu lassen. Raum zu schaffen, dass du gut gesättigt bist. Dass wenn du gut gesättigt bist, dass du dann etwas weitergeben kannst an andere Menschen. Im Psalm 23 heißt es mal, mein Kelch fließt über. Also du schenkst mir voll ein, heißt wörtlich, mein Kelch fließt über. Nimm so ein Kelch, gell, und, oder so ein Glas und dann machst du es voll und dann machst du es noch mehr voll und dann fließt das über. So ist das mit uns gedacht. Du sollst nicht aus deinem Mangel heraus etwas tun. Manche Leute, die tun ständig was, nur um ihren Mangel zu füllen und denken, jetzt werde ich auch gesehen, jetzt bin ich auch wichtig, ja, vielleicht kriege ich ein bisschen Rückmeldung, vielleicht kriege ich ein bisschen Bestätigung, gell, und dann werden wir so abhängig von der Meinung der anderen und ja, ich bin ja ein guter Mensch und ich helfe ja und tue. Ja, und das führt dann letztlich alles in die Erschöpfung, gell, und in die Einseitigkeit, wenn wir auf dieser Spur nur sind. Sondern Jesus will uns füllen, er will uns sättigen an seinem Herzen. Und irgendwie hatten die Gemeindeglieder da in Ephesus mit der Zeit diesen Schwerpunkt verändert. Sie waren nicht mehr so in dieser inneren Empfangshaltung und in diesem Kreislauf, wir empfangen und wir geben, wir lassen uns dienen und dann dienen wir anderen, sondern dieses Dienen und Machen und Tun hat sich verselbstständigt. Weil darin liegt was im Menschen. Homo religioso, der Mensch ist so ein religiöses Wesen und der will immer irgendwas tun so. Das liegt in ihm drin, um zu beweisen, ja, ich kann doch auch, ich bin doch nicht nur abhängig, ich muss mir nicht nur dienen lassen, ich will doch auch was tun und machen. Das liegt irgendwie im Menschen und das kann sich verselbstständigen, dass man nur noch unterwegs ist und macht und tut. Das war das Problem dieser Gemeinde. Die haben wunderbare Dinge getan. Aber sie haben das Wichtigste aus dem Auge verloren. Darum ist dieser Brief bei aller Wertschätzung eine Einladung zurück zur ersten Liebe. Zurück zum sich beschenken lassen. Zurück zum Kindsein. Zurück zum Mondsein. Zurück zur Demut, zurück, ich lasse mir dienen und ich überfordere damit auch den anderen nicht. Ich habe nicht ständig Erwartungshaltung, was der andere für mich tun muss. Also es ist ja immer ein Wechselspiel, sondern ich lasse los, ich versöhne mich mit meinem Mondsein und Kindsein, aber auch genauso mit dem des anderen. Dieser wunderbare Brief endet mit, jeder dieser Briefe endet ja immer mit einer Verheißung. Und die hier ist sehr schön, die lese ich noch zum Abschluss. Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das kommt auch in jedem Brief. Also wir brauchen geistliche Ohren. Wir brauchen Sensibilität, auch Geist Gottes. Und ich bete auch darum gleich, dass jeder von uns heute das hört, was der Geist zu dir sagen möchte. Zu dir persönlich, vielleicht auch zur Gemeinde als Ganzes. Höre nach innen, höre mit den Herzensohren. Ja? Es gibt Herzensaugen und Herzensohren. Die brauchen Erleuchtung. Offenbarung, Hilfe. Nämlich, wer jetzt überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Die Verheißung hier heißt, du wirst essen. Und zwar vom Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist die Liebe Gottes. Wir sollen nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ja, was ist schlecht, was muss ich alles machen und was will der und was will jene. Es geht darum, vom Baum des Lebens zu essen. Das sagt hier Jesus, wenn du zurückkehrst zur ersten Liebe. Wenn du wie ein Kind kommst und dich in diese Liebesstrahlen Gottes hineinsetzt, dann wirst du dort gesättigt, du wirst gewärmt, du wirst erfüllt, du wirst durchströmt. Ja, dein Lebenshunger wird gesättigt. Jeder von uns hat Lebenshunger auf verschiedene Weise. Tiefste Erfüllung, wahre Liebe zu empfangen, nicht nur gebraucht zu werden, nicht nur funktionalisiert zu sein, nicht nur instrumentalisiert zu werden für irgendwelche Bedürfnisse von Leuten, sondern du willst ganz tief in deinem Herzen gesättigt werden vom Leben, vom Baum des Lebens. Das ist Gott selber, er ist das Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Iss von mir, komm zu mir. Lass Menschen los, auch wo sie dich verletzt haben. Bleib nicht hängen. Versöhne dich auch mit der Begrenzung deines Nächsten. Versöhne dich mit deiner eigenen Begrenzung, die du hast, dass du nicht die allumfassende, strahlende Sonne bist, sondern dass du eben auch begrenzt bist. Es ist eine wunderbare Einladung, aber sie ist auch ernst von Jesus. Weil das ist das Zentrum für Jesus, worum es in einer Gemeinde geht. Es geht nicht um puren Aktivismus, es geht nicht um Programme, es geht nicht mal um Gottesdienste und um Hauskreise als Organisation, es geht auch nicht um soziale Dienste als Werk. Das sind alles Auswirkungen, die sind schön, aber das können auch andere Vereine in irgendeiner Form machen, zusammenkommen und bestimmte ehrenamtliches Engagement und moralisch hohe Ziele haben. Sondern es geht darum, dass wir ein Offenbarungsort der Liebe Gottes werden, dass Menschen, wenn sie kommen, eine Begegnung haben mit Gott, dass sie in Empfang nehmen, was Gott für sie hat, um das dann wieder weiterzugeben. Das heißt, es muss eine gute Balance sein von Nehmen, von Empfangen und Geben. Das ist Gemeinde. Darauf zielt Jesus mit seiner Botschaft und sagt, hier habt ihr eine Kursveränderung, ihr habt Schlagseite bekommen, ihr seid mehr im Tun gelandet als im Sein und Liebe empfangen und Liebe geben aus diesem Gefühlsein heraus. Da möchte Jesus die Gemeinde zu Ephesus wieder hinführen und ich glaube, er möchte auch euch locken in diesen Weg, den ihr ja schon schreitet, wo ihr schon spürt, da ist was. Auch. Es geht nicht einfach darum, zu sagen, wir haben einen Vaterherztag oder jetzt haben wir eine Botschaft über das Vaterherz gehört. Das ist nicht der Punkt, das ist viel zu kurz, sondern es geht darum, was ist die Mitte des Evangeliums und was ist das Anliegen Jesu? Er, der seinen Vater verherrlichen wollte und sagt, so wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch und bleibt jetzt in meiner Liebe, bleibt in meiner Liebe und das, was ihr dort empfangt, das gebt ihr weiter. Wer in mir bleibt, in meiner Liebe bleibt, der bringt viel Frucht. Also und Frucht ist was ganz anderes wie Werke, das wissen wir. Werke tut man selber, die produziert man irgendwie, da ist viel Anstrengung und Leistung dabei. Frucht wächst aus uns heraus und das ist mein Wunsch für mich selber. Je älter ich werde, ich möchte weniger tun, aber mehr fruchtbar sein. Ich möchte weniger mich anstrengen, aber mehr sehen, wie Gott wirkt. Gell? Einfach indem ich viel tiefer mit ihm noch verbunden bin. Und meine Reise, die ist jetzt schon viele Jahre, seit 50 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs. Seit 21 Jahren habe ich das mit dem Vater tiefer erkannt und bin ich einfach da auf eine Spur gekommen, aber ich merke, ich bin immer noch mittendrin, gell? Dinge zu entdecken und ihm zu erlauben, du komm und nimm noch mehr. Gell? In mir gibt es genauso diese Mechanismen, ja, immer wieder mehr Leistung und ich muss doch was machen und der erwartet wieder was von mir und wie komme ich jetzt zurecht? Und also das bleibt ja ein Stück, diese Herausforderung. Aber dann sich rufen zu lassen. Und das ist meine Einladung auch heute, die ich einfach so von Jesus an euch weitergeben möchte mit diesem Brief. Jetzt würde ich gerne beten, kleine Stille, vielleicht noch ein Impuls. Ich habe so im Gebet ein, zwei prophetische Impulse empfangen, die ich dann noch weitergeben möchte. Aber vielleicht, dass wir einfach mal eine kleine Stille vor Gott haben und du innerlich nochmal hineinspürst, Geist Gottes, was sagst du mir heute? Und wenn du magst, manchmal hilft so eine Geste, kannst du mal deine Hand auf dein Herz legen. Einfach mal damit ausdrücken, ja, ich will auf mein Herz hören, das, was Jesus in mein Herz hineinlegt, auch heute Morgen durch diesen Brief, diese Botschaft, diese Einladung. Geist Gottes, danke, dass du jetzt da bist. Übersetz uns das ins eigene Leben.